Aserbaidschan hat für den Eurovision Song Contest in wenigen Monaten eine riesige Eventhalle für 25.000 Menschen hochgezogen. In London ist der neue Olympiapark mit Stadion, diversen Arenen und Schwimmzentren fast fertig. Und die Ukraine und Polen haben für die Fußball-EM auch komplett neue Stadien hochgezogen. Darüber wollen wir jetzt sprechen mit Stefan Osterhaus. Du bist Sportkorrespondent der Neuen Zürcher Zeitung in Deutschland. Was passiert eigentlich mit diesen riesigen Stadien, Arenen nach dem Event?
Also ich würde jetzt mal den Idealfall skizzieren. Im Idealfall teilen sich ein oder mehrere Fußballclubs diese Arenen hinterher. Das passiert allerdings nur selten. Wir haben ja zum Beispiel auch hier in Deutschland ein ganz schönes Beispiel gehabt. Die Allianz Arena in München ist vom FC Bayern in Kooperation mit 1860 München errichtet worden. Man hatte da natürlich auch die WM 2006 im Blick gehabt. Dann ist 1860 ausgefallen als möglicher Nutzer. Nun stehen die Bayern alleine da damit, müssen die Kosten alleine tragen. Aber sie kriegen das hin, weil sie ein finanziell sehr potenter Verein sind. Aber in der Regel ist es nicht so, dass diese Arenen gut ausgelastet sind. Sie stehen mitunter sogar manchmal ziemlich lange leer. Manchmal spielt nur ein Fußballclub alle zwei Wochen. Und das verursacht große Defizite.
Gibt es denn Beispiele, wo die Arenen besonders viele Kosten verursacht haben? In Deutschland fällt immer wieder der Name Leipzig.
Leipzig ist natürlich das Problem, dass kein hochklassiger Fußballclub da spielen kann, der überhaupt eine Masse an Zuschauern generieren kann. Das ist ein ganz idealer Fall, wo man es ideal verdeutlichen kann, Leipzig. Man kann sagen, dass Kosten überall dort entstehen, wo keine lebendige Fußballkultur existiert. Wenn wir zum Beispiel Südafrika sehen, da konnte man nicht die Massen an Zuschauern generieren, die in einem Land wie Deutschland in die Stadien strömen. Und man muss sich jetzt zum Beispiel von diesem Punkt aus auch gar keine Sorgen machen über ein Land wie Frankreich, das demnächst die Fußball-Europameisterschaft austrägt. Da gibt es eine Infrastruktur, da gibt es jede Menge Fußballclubs. Da ist für eine Nutzung hinterher schon ganz gut gesorgt. Also da muss man sich keine Gedanken drüber machen.
Wir haben heute auch den renommierten Architekten Volkwin Mark im Programm gehabt. Er hat für die Europameisterschaft jetzt aktuell das neue Nationalstadion in Warschau geplant. Auch da wird es danach keine Nachnutzung durch einen Verein geben. Aber er redet von einem Multifunktionsstadion. Ja. Wie beurteilst du das?
Ja, das ist interessant, weil ich letzte Woche selber bei Volkwin Mark war und mit ihm genau darüber geredet habe. Er redet sich da natürlich die Situation auch ein wenig schön. Es sind ja die Clubs in Warschau, denen ist die Miete zu teuer in diesem Stadion. Das Ding steht jetzt als Multifunktionsarena da. Es ist also prädestiniert, ein sogenannter weißer Elefant zu sein. Das ist dieser Fachbegriff, der dafür verwendet wird. Und man spekuliert auf irgendwelche Nutzung durch Konzerte. Es ist natürlich auch eine Struktur da geschaffen worden mit einem großen Parkhaus. Es sind Einkaufsläden dort. Es sollen Konferenzen veranstaltet werden. Aber das ist alles eine Spekulation auf die Zukunft. Es ist nichts Greifbares.
Das heißt, es gibt eigentlich keine großen Möglichkeiten. Entweder der Papst kommt, ein Konzert findet statt oder ein Fußballverein spielt?
Ja, das hat er mir auch erzählt. Er verwies darauf, dass früher im Nationalstadion in Warschau der Papst Wojtyla, also der polnische Papst Johannes Paul II., eine Messe vor 100.000 Leuten gegeben hat. Nun muss man fragen, wie oft denn Papst Benedikt schon in Polen gewesen ist. Also ich wäre da durchaus skeptisch, dass ein solches Stadion sich tragen wird. Es hat eher doch ein bisschen mit Prestige zu tun. Da will man mal zeigen, was man drauf hat als Nation, wenn man sich bei einem solchen Event präsentiert.
Prestige oder auch vielleicht eine symbolische Bedeutung. Schaut man mal nach Südafrika, da warst du ja auch vor Ort bei der Weltmeisterschaft. Da hat man die Stadien durchaus auch gesehen als Symbol der Versöhnung zwischen Schwarzen und Weißen.
Ja, da gibt es einen ganz archetypischen Fall. Das ist das Stadion in Durban. Also Südafrika nennt sich ja auch die Rainbow Nation. Und da hat man einen Bogen geschaffen, einen 140 Meter langen Bogen über dem Stadion, der sehr eindrucksvoll ist, der was Verbindendes symbolisieren soll. Durban ist ein Mehrzweckstadion. Durban ist ausgelegt mit einer Leichtathletikbahn. Und Durban wollte sich bewerben für die Olympischen Spiele. Nun muss man sagen, dass die Leute in Durban unglaublich stolz sind auf dieses Stadion. Ich bin während der WM krank geworden, hatte mir eine schwere Bronchitis geholt und war dann beim Arzt bei Dr. Nelson. Und Dr. Nelson fragte mich, Stefan, isn't it the most beautiful stadium in the world? Sie sind also wirklich wahnsinnig stolz drauf. Aber es bringt relativ wenig. Also Durban hat auch keine Nutzung durch den örtlichen Rugby-Club zum Beispiel. Der spielt gleich nebenan, 150 Meter weiter, weil die Miete einfach zu teuer ist. Und die Bewerbung für die Olympischen Spiele hat man erstmal verlegt. Offizielle Begründung von Seiten des südafrikanischen Staates. Man wolle das Geld erstmal in die Bekämpfung der Armut stecken. Also da sehen wir ganz gut, in welchem Widerspruch das Ganze steht zueinander.
Aber du hast ja gerade selber dieses Beispiel gebracht, dieser Imagegewinn durch solche Stadien, der kann schon riesig sein. Also ist das durchaus ein Argument? Wir haben ja was erreicht. Das ist nicht zu beziffern in den Zahlen.
Du sagst es, der kann gigantisch sein. Zum Beispiel ist natürlich auch das Nationalstadion in Peking ein ganz gutes Beispiel dafür. Volkwin Mark verteidigt ganz vehement seine Kollegen vom Schweizer Büro Herzog de Meuren. Der sagt, die haben da keinen weißen Elefanten hingesetzt. Er sagt, die haben dort das geschaffen, was für die Amerikaner die Freiheitsstatue ist, ein nationales Symbol, das für diese Gesellschaft steht. Ganz gleich sagt er, wie diese Gesellschaft auch immer geartet ist, also für was sie steht, was für ein Regime dort herrscht. Aber das ist für sie ein nationales Symbol, quasi auch vergleichbar mit einem Nationalmuseum, das ganz nebenbei wieder von GMP gemacht wurde in Peking.
Das ist dieses berühmte Vogelnest, ne?
Das Vogelnest, ganz genau. Und da hat man ja auch versucht, ein paar Künstler zu integrieren. Ai Weiwei hat ja da eine ganz wichtige Rolle bei der Konzeption gespielt. Man hat sie gefragt, was symbolisiert China am besten? Da kam man auf dieses Vogelnest. Und das hat schon eine große Breitenwirkung gehabt. Es ist ja wirklich medial ganz stark rezipiert worden. Wobei es irrwitzig teuer gewesen ist, dieses Stadion. Und es ist eine Dachkonstruktion verwendet worden, die mehr als das Zehnfache des üblichen Stahls verwendet hat.
Und wer kommt dann im Endeffekt für die Kosten auf? Klar, es wird erstmal gebaut, das zahlt dann in der Regel das Gastgeberland, der Staat. Aber wie ist das dann mit den laufenden Kosten? Es wird ja letztlich nicht privat betrieben, oder?
Genau, es hängt ganz stark davon ab, ob sich eine Stadionbetreibergesellschaft einfindet. Zum Beispiel gibt es ja in der Bundesliga durchaus Clubs, die im Besitz des Stadions sind. Das gibt es hin und wieder, aber in der Regel bleibt das doch an der öffentlichen Hand hängen. Um mal die Dimension der Kosten zu verdeutlichen, in Kapstadt das Stadion, auch von GMP gebaut worden, auch mäßig genutzt, verursacht alleine Stromkosten von über 500.000 Euro, knapp 600.000 Euro im Jahr. Und das ist eine ganze Menge.
Das heißt, in Deutschland, wie sieht's da aus? Sind es dann auf die Stadtwerke-Konzerne, die das sozusagen mitfinanzieren?
Nein, das ist eher selten. Das ist nur in einigen Fällen der Fall. Aber man muss sagen, dass zum Beispiel ein Club wie Borussia Dortmund, der dieses Stadion zurückerworben hat von der Stadt, damit einen ganz guten Deal gemacht hat, weil es dauerhaft einfach billiger war, als Mieter am eigenen, ehemals eigenen Stadion zu sein.
Und die vermieten es dann wiederum für Konzerte und verdienen so Geld.
Vermieten es wiederum für Konzerte und da ist dann durchaus was zu generieren. Das Gleiche trifft auch für den FC Bayern zu, wenn die Arena irgendwann mal abbezahlt ist. Dann kann das durchaus profitabel sein.
Du hast eben schon den englischen Begriff für solche Bauten angesprochen, White Elephant. Woher stammt eigentlich dieser Begriff? Das kann man übersetzen mit Millionengrab, kann man das so sagen?
Ja, Investruine. Also dieser Begriff stammt ganz ursprünglich aus dem alten Siam, der Sage nach. Und da waren nur Könige berechtigt, einen weißen Elefanten zu halten. Aber sie waren auch berechtigt, ihn zu verschenken. Er war gewissermaßen heiliges Tier. Und der wurde verschenkt in der Regel an Günstlinge, die in Ungnade gefallen waren. Also die hat man nicht einen Kopf kürzer gemacht oder warf sie in den Kerker. Nein, man schenkte ihnen einen weißen Elefanten. Warum? Weil der weiße Elefant nicht arbeiten durfte. Er musste gehegt werden, er musste gepflegt werden. Du musstest den in Milch baden, er musste bestens genährt werden. Und das hatte zur Folge, dass du nach einer gewissen Zeit unfehlbar ruiniert warst. Also da fallen einem ja auch schnell andere Beispiele aus der Mythologie ein. Ich würde sagen, der weiße Elefant ist vielleicht so in etwa der kleine Bruder des trojanischen Pferdes. Also wenn dir jemand so ein Ding in den Vorgarten stellt, wäre ich sehr skeptisch.
Also sieht toll aus, aber du hast am Ende nur Kosten am Hals.
Sieht toll aus, aber es ist ein Geschenk, das dich ruinieren kann, unfehlbar ruinieren kann. Und vielleicht nochmal ganz abschließend dazu. Man fragt ja auch immer, warum gibt es so wenig Kritik an diesen Orten? Und ich glaube, das hat damit zu tun, wenn du es schaffst, so ein gewisses Emotionsmanagement, wie die Fachleute das beschreiben, zu betreiben, dann sind die Nachfragen gar nicht mehr so groß am Ende. Also wenn man ein Imageprojekt auf den Weg bringen kann, wo man sagt, das ist für uns alle, ist das was, wir profitieren am Ende davon, das Image unseres Landes oder unserer Stadt wird sich dadurch ganz signifikant verbessern, dann wird nicht mehr so sehr nachgefragt. Und wo kommen Emotionen stärker zusammen, Emotionen und Image, als beim Fußball? Also insofern wundert es mich überhaupt nicht, dass die Kritik an diesen Bauten relativ gering ausfällt.
Also Prestige geht dann doch vor, ja, Vernunft, kann man so sagen, oder?
Absolut. Mit Vernunft haben diese Bauten überhaupt nichts zu tun. Vernunft, das ist eher der Trend, der nun ansteht, dass man sagt, wir machen Rückbau, Hallen, mobile Stadien, die wir halt eben bei der WM 2022 in Katar sehen werden.
Vielen Dank, Stefan Osterhaus. Er ist Sportjournalist und er hat uns verraten, warum Stadionneubauten oft zu Millionengräbern werden. Im Englischen gibt es dafür sogar einen extra Begriff, White Elephants.